In jeder größeren Firma gibt es in regelmäßigen Abständen Team-Meetings. Und ich bin sicher, viele von euch haben schon mal an so einem Meeting teilgenommen, wo Folgendes passiert. Da wird ein Problem vor der ganzen Gruppe auf den Tisch gepackt, irgendwo klemmt es im Arbeitsablauf und jemand hat sich darüber beschwert. Und irgendwann wird dir klar, das hat auch mit mir zu tun. Du durchforstest dein Gedächtnis, um herauszufinden, hat denn schon mal jemand persönlich mit mir darüber geredet? Und du stellst fest, nein, ich höre heute zum ersten Mal davon. Nicht von der Person, die das geäußert hat, sondern von jemandem, der gehört hat, wie jemand etwas gesagt hat, von dem, was er oder sie von noch jemandem gehört hat. Ich bin ja an einem Arbeitsplatz freiberuflich tätig und bekomme folglich auch keinen bezahlten Urlaub. Und bei einem Meeting erzählte uns ein Vertreter der Schulleitung, dass jemand aus einem anderen Arbeitsbereich der Firma geäußert habe, es gäbe hier offenbar Mitarbeiter erster und Mitarbeiter zweiter Klasse. Die aus der ersten Klasse nehmen im Sommer länger frei, warum wohl, und kommen auch zwischen Weihnachten und Silvester nicht. Gemeint waren wir freiberuflichen Lehrer. Aber nie ist jemand aus dem anderen Arbeitsbereich persönlich gekommen, um uns das ins Gesicht zu sagen. So habe ich dann ausrichten lassen, ja, es gibt Mitarbeiter erster und zweiter Klasse, solche, die bezahlten Urlaub und bezahlte Krankheitstage bekommen und solche, die unbezahlt Urlaub machen bzw. auch unbezahlt bleiben, wenn sie krank sind. Es ist eine Frage der Perspektive. Nur wenn man miteinander persönlich ins Gespräch kommt, lassen sich einseitige Vorstellungen ausräumen. Nur so wird dem Neid und auch dem Streit der Nährboden entzogen. Aber was will man erwarten? Das ist eben die Welt. Reden hinter dem Rücken? Völlig normal. Wie gut, dass es Gemeinde gibt, oder? Da passiert sowas nicht. Wir gehen anders miteinander um. Aber Jesus, der Herr der Gemeinde, kennt uns besser und er weiß, dass wir hier mehr als einmal eine Ermahnung brauchen. In Matthäus Kapitel 16, da erfahren wir zum ersten Mal, dass Jesus seine Gemeinde bauen will. Eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen sind aus dieser Welt. Menschen, die anders sind. Er redet da von seiner Gemeinde weltweit. Hier nun in Kapitel 18 geht es um das Miteinander in einer konkreten Ortsgemeinde. Nie geht es im Neuen Testament um Gemeinde im Sinne einer Konfession. Nie ist biblische Gemeinde eine Organisation, die größer ist als eine einzelne Ortsgemeinde und gleichzeitig doch kleiner als alle Christen weltweit. Wir könnten auch unmöglich alle Gemeindekonflikte weltweit lösen, oder? Noch ist es unsere Aufgabe, die Konflikte mehrerer Ortsgemeinden zu lösen. Aber wir können und sollen an uns und an der örtlichen Gemeinde hier arbeiten. Darum geht es in Matthäus Kapitel 18. Wie sollen wir nun vorgehen, wenn unter uns konkret ein Konflikt entsteht? Und diese Frage dürfen wir nicht isoliert behandeln. Sie hat ja mit dem zu tun, was Jesus direkt vorher gelehrt hat. Erinnert ihr euch, der Herr hat ein Kind genommen und seinen Jüngern erklärt, sie müssten so werden wie dieses kleine Kind. Willig, sich unterzuordnen, keine Vorbehalte gegen andere haben. Das ist die Voraussetzung, damit es gelingt, Versöhnung zu erwirken. Vergessen wir nicht, bei allem, was in unserem heutigen Abschnitt gesagt wird, vergessen wir eines nicht. Die Grundeinstellung ist und muss Vergebungsbereitschaft sein. Und Gott schaut genau hin, wie Nachfolger behandelt werden. Gerade diejenigen, die sich klein machen. Er will, dass wir die Einstellung unseres Hirten nachahmen, der 99 Schafe stehen lässt, um ein Verlorenes zu suchen. Er will, dass Ärgernisse und Hindernisse beseitigt werden. Und er vergleicht das in richtig krasser Sprache sogar mit Körperteilen, die amputiert werden. Das klingt für uns heute sehr befremdlich, aber es ergibt besonders in diesem Zusammenhang Sinn. Aber bevor wir uns die Konfliktlösungsstrategie von Jesus mal genauer anschauen, wollen wir eine Frage klären, die im Vorfeld öfters gestellt wird. Und die Frage lautet sinngemäß: Soll man Geschwister in Christus überhaupt auf ihr Fehlverhalten ansprechen? Jesus sagt doch in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und hat nicht Jesus in einem Gleichnis gelehrt, dass auf Gottes Ackerfeld Weizen und Unkraut nebeneinander wachsen und dass es allein Gottes Sache ist, am Ende zu richten? Stimmt, das kannst du in Kapitel 13 ab Vers 24 nochmal nachlesen. Aber in der Erklärung des Gleichnisses, weiter hinten in Kapitel 13, da hat Jesus nicht gesagt, der Acker ist die Gemeinde. Nein, er sagt in Kapitel 13, Vers 38, der Acker ist die Welt. Jesus sagt nicht, duldet alles Mögliche in der Gemeinde. Er sagt, ertragt das Böse in der Welt. Ja, als Paulus die Gemeinde in Korinth dazu aufforderte, gegen Unmoral und Sünde vorzugehen, hat er den Unterschied bewusst betont. Er schreibt, damit habe ich nicht die unmoralischen Menschen dieser Welt gemeint, die Habgierigen, die Räuber oder die Götzenanbeter. Sonst müsstet ihr diese Welt ja verlassen. Nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der zur Gemeinde zählt und trotzdem fortwährend Böses tut. Er listet an dieser Stelle konkrete Sünden auf. Über die draußen wird Gott Gericht halten. Nicht wir, so ist das gemeint. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, gegen Andersgläubige vorzugehen. Und wer weiß, so mancher, der jetzt noch nicht Jesus nachfolgt, bekommt bestimmt noch die Gelegenheit, das zu ändern. Aber wenn mitten in der Gemeinde, nicht draußen, nicht in anderen Kirchen oder sonst wo, sondern wenn mitten in der Ortsgemeinde etwas Schlechtes geschieht, das offen sichtbar ist und nicht von allein wieder gut wird, da sind wir zum Handeln aufgerufen. Und das bringt uns zu unserem Text in Matthäus 18 zurück. Schritt 1 beim Behandeln eines Konfliktes. Ich lese nochmal Vers 15. Jesus sagt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ich lese hier übrigens nach dem Mehrheitstext. Da hat dein Bruder nicht nur gesündigt, er hat an dir gesündigt. Wenn Jesus hier sagt, dein Bruder, das schließt im biblischen Kontext die Schwestern mit ein, mitunter wird ja behauptet, dass die Heilige Schrift eine ungerechte Sprache benutzt, weil sie Frauen bei der Anrede ausklammert. Nein, keine Sorge, eine Schwester darf auch zur Rede gestellt werden. Frauen in der Gemeinde sind hier keineswegs benachteiligt. Vielleicht schmunzelt der eine oder andere, weil ich die Konfrontation wie ein Privileg dargestellt habe. Aber überlegen wir mal, ist es nicht das, ein Vorrecht, das ich genieße, weil ich Geschwister um mich herum habe, die mir Kurskorrektur geben können, wenn nötig? Wir empfinden das in dem Moment vielleicht nicht gerade als Liebestat oder als Vorrecht, aber genau das ist es, wenn es im Sinne von Jesus getan wird. Wir kennen ja das Gebot der Nächstenliebe bereits aus 3. Mose 19, 18, das ist auch so ein Merkvers, 3. Mose 19, 18. Aber wenn wir ein bisschen mehr Zusammenhang lesen, mal einen Vers eher anfangen, dann sehen wir, womit die Nächstenliebe verbunden ist. Ich lese jetzt also 3. Mose 19, die Verse 17 und 18. Da heißt es, du sollst im Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen Nächsten ernstlich zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Räche dich nicht selbst und trage deinen Volksgenossen nichts nach. Und jetzt erst folgen die Worte, die wir gut kennen. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Das klingt jetzt ein bisschen anders in diesem Zusammenhang, oder? Wichtig, Zurechtweisung in diesem Sinne und Nächstenliebe gehen miteinander Hand in Hand. Ja, wir laden sogar Schuld auf uns, wenn wir einander nicht in diesem Sinne lieben. Gleichzeitig gilt auch hier, keine Rachegefühle hegen, nichts nachtragen. Vergebungsbereitschaft soll unsere Grundeinstellung sein. Es geht darum, den Bruder, die Schwester zurückzugewinnen. Und das alles nur unter vier Augen. Du und die andere Person allein. Wenn es nach Jesus geht, dann wird zu diesem Zeitpunkt in Schritt 1 die Gemeinde noch gar nicht mit einbezogen. Wichtig aber auch, so ein Gespräch unter vier Augen setzt voraus, dass die beiden Konfliktparteien einander auch auf Augenhöhe begegnen können. Es darf sich nicht um eine Situation handeln, wo der Bruder, der gesündigt hat, deutlich mehr Machtposition besitzt als die Person, an der gesündigt wurde. Ein solches Gespräch unter vier Augen wäre für das Opfer enorm belastend. Nein, Jesus meint einen Konflikt, der noch nicht solche Ausmaße erreicht hat, dass man ihn an die große Glocke hängt. Es muss eine Situation sein, die mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt zwischen den beiden angesprochen und auch gelöst werden kann. Ihr wisst, dass schon unter der Führung von Mose das Prinzip eingeführt wurde, dass sie jede große Sache vor dich bringen und dass sie jede kleine Sache selbst regeln. So ein Gespräch im privaten Umfeld bietet noch einen weiteren Vorteil. Das hat mit dem voreiligen Richten zu tun, wovon Jesus nämlich in der Bergpredigt spricht, wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wenn er noch sagt, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Öfters als uns lieb ist, nehmen wir ein Problem bei jemandem wahr, ohne zu merken, dass unsere Wahrnehmung falsch ist. Unter vier Augen kann das schnell geklärt werden. Ich bin sehr dankbar, dass vor gar nicht so langer Zeit eine Person zu mir kam. Sie hatte eine Beobachtung gemacht und das hatte sie sehr mitgenommen. Aber nach nur 5 Minuten Gespräch unter vier Augen war die Sache geklärt. Ein Missverständnis, wie sich herausstellt. Dank der Klärung nun ein Problem weniger im Leben des anderen und in meinem Leben. Wenn aber das Gespräch unter vier Augen nichts gebracht hat, dann folgt Stufe 2 in dem Konfliktbewältigungsprozess. Matthäus 18, Vers 16, wenn er, also der Bruder, aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Zwei oder drei Zeugen hinzuholen, Menschen, die helfen können, den Konflikt beizulegen, das ist auch ein Prinzip, welches schon im Gesetz Mose verankert war. Wichtig, du suchst weiterhin das Gespräch mit der Person, die etwas getan hat, was du nicht richtig findest. Aber du tust es nicht allein. Offenbar ist das Problem ja doch größer als gedacht und in einem solchen Fall holst du dir Hilfe. Das ist auch im Interesse der Person, gegen die hier Grund zur Klage besteht. Falls die Klage nämlich haltlos ist, können die hinzugerufenen Geschwister helfen, die falsche Sichtweise zu korrigieren, den Balken im Auge aufzuzeigen. Oder sie können dem Betreffenden klar machen, dass sein Verhalten schon größere Kreise gezogen hat. Bei diesem Schritt ist die Versuchung allerdings sehr groß, zwar die anderen Geschwister zu suchen, die bei dem Konflikt helfen sollen, aber gleichzeitig mit dem Betreffenden nicht zu reden. Ich sag's nochmal, bei diesem Schritt ist die Versuchung groß, zwar die anderen Geschwister zu suchen, die bei dem Konflikt helfen sollen, aber gleichzeitig mit dem Betreffenden nicht zu reden. Das ist nichts anderes als Klatsch und Tratsch. Irgendwie scheint es leichter, über jemanden zu reden, als mit ihm oder ihr direkt. Aber mit ihm oder ihr kann man nicht reden. Habt ihr diese Ausrede schon mal gehört? Was sagt man da am besten? Hast du es schon mal versucht? Soll ich mit dabei sein? Also immer darauf hinlegen, dass wirklich ein Gespräch zustande kommt. Nicht den Tratsch weitertragen. Ich habe schon von einem Fall gehört, da waren die Zeugen beim Gespräch gar nicht anwesend. Sie wurden mit den Worten präsentiert, die Gemeinde denkt. Auf die Frage, wer genau gemeint ist, kam als Antwort, ich nenne jetzt keine Namen. Wenn die Klage berechtigt ist, dann soll ein klärendes Gruppengespräch stattfinden. Nicht mit theoretischen Zeugen, sondern mit echten Menschen, die dabei sind und denen die Klärung der Sache auch sehr am Herzen liegt. Und wiederum, das Ziel ist Vergebung und Rückgewinnung des Bruders oder der Schwester. Und nur wenn all diese Bemühungen nicht fruchten, wenn das Verhalten einer Person das Miteinander und das Wohlbefinden der Gemeinde dauerhaft akut gefährdet, nur dann kommt Schritt 3 zur Anwendung. Matthäus 18, Vers 17, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Versammlung. Hört er aber auch auf die Versammlung nicht, so sei er für dich wie der von den Nationen und ein Zöllner, so steht es wörtlich da. Also ein letztes Mal versuchen alle gemeinsam, den Bruder oder die Schwester zurückzugewinnen. Eine öffentliche Zurechtweisung erfolgt. Und nur wenn das nicht gelingt, gilt die Person als außenstehend. so wie die Nationen nicht zum Volk Israel gehörten und so wie die Zöllner als Randfiguren galten, so steht nun der oder die Betreffende außerhalb der Gemeinde. Und dabei setzt die Gemeinde nur das um, was bei Gott schon längst beschlossen ist. Das meint Jesus, wenn er sagt, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Wenn die Faktenlage eindeutig ist, entweder weil mehrere Zeugen es bestätigen können oder weil mehrere Indizien dafür sprechen, dann handelt die Gemeinde im Einklang mit Gottes Willen, wenn sie ein Glied ausschließt. Das ist nie einfach. Der Schmerz, den das einer ganzen Gemeinde bereitet, der wird uns verdeutlicht, wenn wir nochmal auf ein bildliches Wort schauen, das Jesus schon ein paar Mal gebraucht hat. Was sollte mit einer Hand, einem Fuß, einem Auge geschehen, welches zum Bösen verführt? Hack dieses Glied ab, hat Jesus gesagt. Natürlich geht es nicht buchstäblich um Selbstverstümmelung. Es geht um die schlechten Taten, die mit diesen Körpergliedern getan werden. Aber hast du dir je überlegt, was diese Worte in Bezug auf die Gemeinde als Leib, als Körper bedeuten? Kann es sein, dass Jesus hier auch das Entfernen von Gliedern meint, die sich nicht wieder zum Guten wenden wollen? Das ist eine Auslegung, die ich durch einige frühchristliche Schreiber bestätigt finde, wie etwa Johannes Chrysostomus oder Hieronymus, der zum Beispiel die Bibel ins Lateinische damals übersetzt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt mir zu denken, dass jener bekannte Vers, Matthäus 18, Vers 20, genau in diese Situation von Gemeindezucht hineingesprochen wird. Da kommen zwei miteinander überein und sie erbitten etwas. Und dann heißt es in Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es geht nicht darum, wenn wir uns genau auf einen und denselben Wunsch einigen, dann bekommen wir den Ferrari oder das neue Haus. Das ist Quatsch, das ist nicht, was die Stelle meint. Aber wenn die Gemeinde zusammenkommt, wenn zwei oder drei zusammenkommen auch und setzen das um, was Jesus hier fordert, dann ist Gott dabei. Es gibt sogar ein Lied, wo wir Matthäus 18, Vers 20 besingen. Ja? Aber in Wirklichkeit besingen wir die ernüchternde Tatsache, dass es zu dem Punkt kommen kann, wo Geschwister übereinstimmend beschließen müssen, einen harten Schritt zu tun. Und es kann eine Zeit im Leben einer Ortsgemeinde kommen, wo sie auf wenige Leute zusammenschrumpfen muss, nur um danach umso segensreicher wieder wachsen zu können. Das Ziel der Rückgewinnung aber bleibt. Das Wort Zöllner, das sollte uns was sagen. Das sollte in uns die Erinnerung wecken, wie Jesus zum Beispiel mit Zöllnern und Sündern umgegangen ist. Er hat sie nicht abgeschrieben. Und das sollen wir auch mit niemandem tun, der nicht mehr zur Gemeinde gehört. Jesus hat Zöllner nicht ignoriert. Und so müssen auch wir den Weg für die Rückkehr offen halten. Aber nach all diesen harten Worten, und wir müssen vielleicht mal kurz durchatmen, weil das ist echt hart, sowas zu lesen, möchte ich die Überlegung mit euch teilen, wäre es nicht schön, wenn es gar nicht erst zu so einer extremen Situation kommen muss. Wenn jedes Glied der Gemeinde sich der ungeheuren Gnade bewusst ist, dazugehören zu dürfen und dementsprechend zu handeln. Petrus scheint nach diesen Worten des Herrn begriffen zu haben, dem Herrn ist Vergebung und Klärung von Konflikten super wichtig. Wie viel Vergebung soll es denn genau sein? 7-mal? Das wäre übrigens verglichen mit der gängigen rabbinischen Lehrmeinung damals schon eine Steigerung um mehr als 100%. Denn die Rabbiner haben meistens gelehrt, bis zu 3-mal vergeben, das ist okay. Beim 4-mal nicht mehr. Und da ist der Petrus schon richtig gut, wenn er 7-mal Vergebung anbietet. Und Jesus gibt ihm die Antwort, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Ach, so hat er das gemeint, wir sollen 490-mal vergeben. Nein, nein, das ist keine Matheaufgabe für den Sonntagmorgen. Solange wir an ein oberes Limit der Vergebung glauben, haben wir noch nicht verstanden, wie sehr uns Gott vergeben hat. Aber nun tun wir doch mal ganz kurz die Mathematik ins Spiel bringen. Da erzählt Jesus die Geschichte von einem Mann, der eine unglaublich große Geldsumme schuldet. 10.000 Talente. Talente, da denken wir heute, oh, er hat ein Talent, er kann sehr gut Fahrrad fahren, er kann sehr gut Zaubertricks vorführen. Das ist nicht damit gemeint. Talente waren damals sehr große und wertvolle Geldeinheiten. Ein Talent entsprach 6.000 Denaren. Von dieser Währung habt ihr schon mal gehört. Und wenn du jetzt 10.000 mal 6.000 rechnest, kommst du auf eine unglaubliche Schuld von 60 Millionen Denaren. Und wir kennen aus einem Gleichnis von Jesus diese Währung, da wird ein Tagelöhner für genau einen Denar angeheuert. Also wenn ein Denar der typische Lohn für einen Tag Arbeit war, dann schuldete dieser Knecht den Lohn für ungefähr 160.000 Jahre Arbeit. Ihr könnt das nachrechnen. Es ist sogar noch ein bisschen mehr, ich habe abgerundet. Kannst du dir vorstellen, du hättest eine Schuld aufgehäuft, für die du ja eine halbe Ewigkeit bräuchtest, um sie abzuarbeiten. Es ist unrealistisch. Und dann in diesem Kontext jetzt dieses Versprechen zu lesen, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Wie erscheint das? Also ich sage, es ist völlig unrealistisch, dass er das je abzahlen könnte. Ist das aber nicht ein passendes Bild für unsere Situation vor Gott? All das Gute und Gerechte, was wir versäumt haben zu tun, das können wir unmöglich ausgleichen. Aber dann passiert das, was wir hier lesen. Der König, jener Herr, ist innerlich bewegt, gibt ihn frei und erlässt ihm die Schuld. Das bedeutet, er bezahlt für uns und tut damit mit seiner unendlich großen Gerechtigkeit und Güte, was wir nie selber tun konnten. Der Knecht ist frei. Und er geht nun los und er handelt so, als wäre ihm gar nicht vergeben worden. Man kann sich gut vorstellen, ne, wie jemand, der selber Schulden hat, nun zu denen geht, die ihm etwas schulden, um irgendwie die Summe zusammenzubekommen. Aber er hat das ja nun eigentlich nicht mehr nötig und tut es trotzdem. Ich lese ab Vers 28. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, da war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir bezahlen. Gleiche Situation, nur im Kleinen, mit einer Geldsumme, die im Vergleich zu den vielen Talenten, ja, wie gar nichts wirkt. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Ist euch in dieser Geschichte am Ende auch noch ein kleines Detail aufgefallen? Ist euch aufgefallen, dass jene Mitknechte den Übeltäter hier nicht direkt zuerst unter vier Augen konfrontieren, sondern es sofort dem Herrn weiterberichten? Ist euch das aufgefallen? Das ist eben keine kleine Sache mehr, die womöglich im klärenden Gespräch unter vier Augen bereinigt werden kann. Hier hat sich eine Situation entwickelt, wo zwei einander nicht mehr auf Augenhöhe begegnen, wo sogar Gewalt im Spiel ist. Er hat ihn gewürgt. Das ist Missbrauch. Und da kann man nicht anfangen mit einem klärenden Gespräch unter vier Augen, das ist klar. Auch hier der Kontext ist wichtig. Und schneller als gedacht wird die üble Tat bestraft. Am Ende steht der Betreffende nicht vor einer Gemeinde, er steht direkt vor dem König selbst. Dieser widerruft die anfängliche Vergebung und wir sehen einmal mehr die tragische Tatsache, die im Neuen Testament wieder und wieder und wieder warnend betont wird. Nämlich, dass man auch nach seiner Bekehrung wieder verloren gehen kann. Das ist keine schöne Lehre, aber sie steht in der Schrift. Es ist wie Jakobus in seinem Brief schreibt, Jakobus 2, Vers 12, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir leben unter einem Gesetz der Freiheit. Und das fordert von uns nichts anderes, als dass wir das Gute weitergeben, was wir von unserem König empfangen haben. Und damit wir das alles verdauen können, möchte ich abschließen mit Worten von Paulus, der wie so oft die Lehre von Jesus so gut zusammenfasst. Ich schließe mit Worten aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, ab Vers 29. Paulus schreibt: Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat.